Heute im New Lawyers Podcast Aiga Senftleben, Mitgründerin und General Counsel bei Billy.
Bis vor 10 Jahren hat man sich fast keine Gedanken darüber gemacht, dass man eigentlich bar zahlt, außer an der Tankstelle mit Kreditkarte. Ich glaube, das waren so die Sachen. Und das hat sich enorm geändert. Und es ist trotzdem eine Sache, die wir jeden Tag tun und die eigentlich einem nur auffällt, wenn sie anfängt zu nerven.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Aiga Senftleben ist Juristin und Mitgründerin sowie General Counsel des Fintech-Startups Billy in Berlin. Zuvor war sie bereits für den Zahlungsdienstleister PayPal tätig. Wie sie als ehemalige Großkanzleianwältin in der Berliner Tech-Szene gelandet ist und wie es für sie und Billy weitergeht, darüber werden wir heute reden. Schön, dass wir heute hier zusammen sein können. Herzlich willkommen, Aiga Senftleben.
Hallo Alicia.
Und vielleicht habt ihr schon gehört, heute ist etwas Besonderes. Nämlich sitzen wir tatsächlich zusammen hier in Berlin im sogenannten Rocket Tower. Und hier hat Billy sein Büro. Also heute ganz special. Wir sitzen wirklich uns gegenüber. Es ist also auch für uns was ganz Besonderes. Nichtsdestotrotz, ein paar Dinge bleiben, wie sie immer sind. Wir starten natürlich mit einer Icebreaker-Frage, bevor wir hier zu den Fintech-Themen kommen. Und meine Icebreaker-Frage an dich, liebe Aiga, heute lautet, wenn du eine eigene Talkshow hättest, wie würde die heißen?
Hallo erstmal und danke, dass ich eingeladen bin. Wie hieß denn meine Talkshow? Der Name wäre auf jeden Fall irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Wortspiel. Dafür bin ich großer Fan. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann inhaltlich wäre es so ein bisschen so unnütze Facts.
Ah ja, vielleicht sowas wie meine eigenen Fakten, so mit einem Wortspiel für deinen Namen oder so.
Oder so Referenzen, die keiner versteht. Also so ein bisschen in die Richtung, für mein persönliches Nerdtum darstellen würde.
Ja, mal schauen, wie viele unnötige Referenzen wir heute von dir erleben werden. Ich bin sehr gespannt. Dann gehen wir doch direkt mal in unser eigentliches Thema. Und zwar bist du ja, wie ich bereits im Intro erwähnt habe, Gründerin von Billy. Was ist Billy und was macht Billy?
Billy ist ein Startup, was wir vor 4 Jahren gegründet haben in Berlin, wie du auch schon gesagt hast. Und Billy hat ein Ökosystem gebaut für Zahlungen für Unternehmen. Und wie man das auch übrigens Live-Sound von außen, hier gehen ja die Rollladen hoch.
Heute ist einiges anders.
Was Billy genau macht, wie man sich das am einfachsten vorstellen kann, ist, wenn man sich überlegt, was machen so Unternehmen wie Klarna oder PayPal, die ihr wahrscheinlich alle nutzt als private Käufer im Internet. Das bietet Billy auch für Unternehmen an.
Kannst du noch mal ganz kurz erklären, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, wobei ich davon ausgehe, dass viele schon Klarna genutzt haben, aber was genau ist denn der Dienst von so Anbietern wie Klarna?
Ja, Klarna macht interessanterweise 2 Dienste. Auf der einen Seite geht Klarna zu einem Online-Händler und sagt, hey Online-Händler, du hast diese ganzen tollen Waren, ja, zum Verkaufen gehört aber auch, dass jemand zahlt. Ja, und hier haben wir in den letzten 20 Jahren gesehen, da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, wie man im Internet zahlen kann. Vor 20 Jahren, als eBay in der Bay Area gegründet wurde, hat man einfach sein Geld an irgendwen überwiesen und hat darauf vertraut, dass irgendwann die Ware angekommen ist. Mhm. Ja, das ging, glaube ich, auch in der anfangs romantischen eBay-Zeit total gut. Und dann kam irgendwann so ein bisschen auch die Baddies ins Internet. Ja, und auf einmal hat man Ware hingeschickt und wurde nicht gezahlt oder man hat Geld bezahlt und man hat die Ware nicht bekommen. Und dafür muss es einfach Lösungen geben. Und da gab es eigentlich als erstes Unternehmen PayPal, die sich dazwischen geschaltet haben und gesagt haben, wir garantieren, dass die Ware ankommt und das Geld ankommt. Das waren die ersten. Klarna sagt noch dazu nicht nur, wir sind so ein bisschen der Intermediär für die Zahlung, sondern wir sagen auch, Käufer, du kannst das bezahlen, das soll erstmal zu dir geschickt werden und danach kannst du dir überlegen, ob du das bezahlen möchtest. Das ist dieser erste Dienst, den Klarna dem Händler anbietet. Mhm. Den zweiten Schritt, den Klarna immer mehr und mehr macht, ist, dass Klarna sagt, Es geht hier nicht nur um diese Zahlungsmethode im Internet, sondern es geht auch darum, dass wir ja die Käufer sehr gut kennen und die Käufer in die Klarna-App auch gehen, nicht nur auf der Webseite des Händlers, sondern in der Klarna-App auch weiteren Dienste angeboten wird. Zum Beispiel die Zahlungsziele nochmal zu verlängern oder die Zahlung zu stückeln.
Mhm.
Und hierüber macht Klarna eigentlich so was sehr Interessantes. Wir kennen die Käufer im Internet und wir können denen ganz spezielle weitere Angebote anbieten, die für die sinnvoll sind. Oder auch zum Beispiel sagen, wir wissen, dass der Käufer diese Art von Produkte kauft. Da können wir die hinleiten, können wir die zu anderen Shops leiten und bringt sie sozusagen als wertschöpfender Faktor viel mehr in diese ganzen Handlungen ein, als früher einfach nur eine Überweisung das getan hätte.
Mhm.
Und das sind alles Sachen, die jetzt schon sehr, sehr gut funktionieren. Wie gesagt, PayPal und Klarna sind beides Multimilliardenunternehmen. Beide dieser Unternehmen konzentrieren sich aber natürlich sehr darauf, dass der Käufer ein Verbraucher ist. Billy hingegen ermöglicht diese Dienstleistung auch Käufern, die Unternehmen sind. Und das ist im ersten Blick, wenn man sich das von ferne anguckt, denkt man, ja, ist ja relativ ähnlich. Wenn man sich aber überlegt, was bedeutet das denn wirklich, ist es in vielen Dingen sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel identifiziert man einen Verbraucher ganz anders als zum Beispiel eine Grundschule, die irgendwas einkauft oder ein kleines Unternehmen, das was einkauft. Man muss die auch anders scoren. Die brauchen auch andere Limite, sind im Betrugsfall ganz anders. Also zum Beispiel, wenn du, Alicia, 10 iPads kaufst. Ja?
Ständig.
Ja, also dann, und das mit PayPal bezahlen wirst, dann geht auf jeden Fall so ein kleines Red Flag im Hintergrund an. Ja, wenn Billy als Unternehmen 10 iPads oder MacBooks Pro kauft, dann ist das relativ normal, ja? Und wenn dann immer PayPal sagt...
Ja, good for you.
Also wir haben ja es kommen ja immer Stellen, also wir wachsen ja, Gott sei Dank, ja? Also insofern ist es für ein Unternehmen relativ normal und wir können nicht die gleichen Betrugsindikatoren benutzen für Verbraucher und Unternehmen.
Mhm. Ja, das macht total Sinn. Also ihr habt euch quasi auf die Unternehmensseite spezialisiert, die mit völlig anderen Bedürfnissen, aber auch letztlich anderen Faktoren da quasi an den Start geht.
Genau.
Jetzt mal zu deiner Rolle. Mhm. Ich habe ja gesagt, du bist Juristin und du bist hier General Counsel, aber du bist auch Gründerin. Was ist denn jetzt eigentlich deine Rolle wirklich bei Billy?
Ja, also in meiner Rolle als General Counsel und es ist wahnsinnig spannend, hat man eigentlich fast mit allen Abteilungen was zu tun. Und ich kümmere mich um die ganzen Teile Legal und Compliance. Gucken, dass die ganze Organisation so aufgestellt ist, dass wir allen Anforderungen erfüllen. Und das ist natürlich deshalb eine Herausforderung, weil ich würde sagen, die meisten Regeln, die für Banken oder Zahlungsinstitute aufgestellt sind, der Gesetzgeber hat sich nicht gedacht, wie kann das ein Unternehmen mit, am Anfang waren wir 7 Leuten erfüllen. Ja, und da war es so, dass man sich überlegt hat, was braucht man wirklich, wie setzt man das alles um? Wir sind ein kleines Unternehmen, mittlerweile ja nicht mehr so klein, aber damals und wir haben trotzdem im Wesentlichen die gleichen Anforderungen wie Banken.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir ein Unternehmen sind, das viel schneller agiert als Banken. Ja, auch da ist die Regulatorik oder die Gesetze, auf die wir uns beziehen, die stellen sich auch eher so vor, dass man einen Neuproduktprozess hat, der über Jahre dauert.
Ja.
Bei uns ist es eher über Monate. Und wir sind in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld. Und da ist es eigentlich sehr spannend, als General Counsel das zu begleiten. Das ist der eine Teil, den man macht. Dann geht es auch darum, dass man dann konkret viel mit den Produktteams arbeitet und hier sich überlegt, was ist zum Beispiel unsere Lizenz umfasst? Wofür bräuchten wir eine andere Lizenz? Unsere Dienstleistungen können wir über unsere Lizenzen passporten? Wofür brauchen wir in anderen Ländern eventuell eine Partnerschaft oder eine neue Lizenz oder gar keine Lizenz? Also auch da ist es sehr so, dass man sehr kreativ sein kann. Und was auch, finde ich, Spaß macht, sehr die Sprache sprechen muss von den Leuten, die es entwickeln.
Mhm.
Das ist so der Teil. Und als weiteren Teil natürlich, das ist auch sehr spannend, dass man einfach sozusagen diesen ganzen Corporate-Teil abdeckt, also die Funding Rounds begleitet, diese ganzen Themen auch macht.
Ja, das ist auf jeden Fall mega spannend, dass ihr als Startup in diesem Markt tätig seid, der halt, wie du sagst, eigentlich so reguliert ist, als ob eben nur riesige Konzerne und Banken darin tätig wären. das ist vielleicht ja auch schon eine Besonderheit des Fintech-Bereichs. Dazu möchte ich aber später nochmal kommen. Ich würde gerne einmal von dir erfahren, wie du denn dahin gekommen bist, wo du jetzt tatsächlich bist. Man stellt sich ja immer vor, dass das alles ganz geradlinig ist. Meistens ist es nicht so. Du warst allerdings auch schon vorher im Fintech-Bereich, nämlich bei PayPal, tätig. Wie kam es denn generell dazu, dass du in diesem Bereich gelandet bist?
Also diese ursprüngliche Move war tatsächlich so ein bisschen zufällig. Also ich habe tatsächlich ganz klassisch studiert, in Bayreuth angefangen, dann in Berlin und in London. Und dann hatte ich meine zwei Examina und habe mir gedacht, wo möchte ich jetzt hin, was möchte ich machen? Naja, Großkanzlei kann irgendwie nicht schaden. So, ja, das habe ich dann auch gemacht. War ich 2,5 Jahre in der Großkanzlei und dann dachte ich, ich möchte irgendwie mehr an so einem Thema arbeiten. Und dann habe ich mir überlegt, wo kann man denn in-house in welches Unternehmen gehen? Und da habe ich mit ein paar gesprochen und da fand ich PayPal wirklich herausragend spannend. Und zwar genau aus diesem Verständnis, so was man arbeitet in einer sehr dynamischen Umfeld. Es ist eine sehr, sehr disruptive Branche. Die Leute waren alle irgendwie jung und anders als in Banken, ja. Und trotzdem ist es juristisch unheimlich anspruchsvoll. Also man hat da Sachen gemacht, die damals so richtig noch keiner so richtig wusste, was es ist. Trotzdem hat es einen großen Impact. PayPal hatte damals in Deutschland irgendwie 20 Millionen Kunden. Ja, das heißt, wenn man da irgendwas gemacht hat, dann hat es auch gleich sehr, sehr viele Leute erreicht. Das musste irgendwie richtig sein. Das fand ich schon eine total spannende Mischung. Und das sehe ich halt immer noch so. Ja, das finde ich, das ist im Fintech-Bereich sehr, sehr spannend, dass es wenig einfache Lösungen gibt, dass wenn man aus dem rechtlichen Hintergrund kommt, es wirklich viel darum geht, um zu beraten, aber dann auch mitzuwirken. Also Billy ist auch im Fintech-Rat vertreten, da sprechen wir auch mit den Ministerien, weil es wirklich da auch so um einen Austausch geht und so rauszufinden, wie funktionieren diese Märkte. Ja? Mhm. Und das finde ich nach wie vor sehr spannend.
Ja. Eigentlich sagt man ja immer, Judex non calculat, also Juristinnen rechnen nicht. Jetzt bist du ja im Finanzbereich trotzdem gelandet. Was ist denn so dein Gefühl? Braucht man kein Gefühl für Zahlen oder braucht man es eigentlich schon? Und du hattest es zum Glück trotz des nicht besonders mathelastigen Jurastudiums.
Ah, hier erstmal Fun Fact aus meiner Show. Judex non calculat wird lustigerweise immer falsch benutzt, als können Juristen nicht rechnen. Ja? Hintergrund ist aber, habe ich mal gelesen, keine Ahnung, ob es stimmt übrigens, Hintergrund ist, dass wenn man, dass sozusagen die blinde Justitia nicht sagt, auf der einen Seite stehen 3 Zeugen, auf der anderen steht 1 Zeuge, deshalb ist es 1 Zeuge schlechter als 3. Ja, also die Juristen dürfen durchaus rechnen können.
Da kommt der Spruch her, genau.
Dass 3, dass man sozusagen die inhaltliche Qualität der Zeugenaussagen bewerten muss und nicht einfach sagen, Partei A hat 3 Zeugen, die sind auf jeden Fall besser als die 2 von der anderen Seite.
Das war ja früher mal die Regel, ne? Ja, also wenn man irgendwie 3 Zeugen gebracht hatte, dann hatte man etwas bewiesen. Ja, spannend. Jetzt habe ich mich mein Leben lang darauf verlassen und erfahre ich, dass ich doch rechnen muss.
und zu meiner Frage, also ich habe tatsächlich keinen besonders mathelastigen Hintergrund. Ich glaube, in der Finanzbranche braucht man nicht andere Kenntnisse zwingend von Zahlen als in allen Unternehmen. Ja, es gibt schon so ein paar Unternehmen. In Unternehmen interessieren einem dann auch irgendwann intrinsisch die Zahlen. Ja, wie wachsen wir? Was passiert mit den Kunden? Das versteht, glaube ich, jeder. Aber das sind dann Sachen, in denen man so automatisch
Zahlen drücken das eher aus, was man sowieso wissen möchte.
Genau. Oder man erkennt irgendwie die Gesundheit des Unternehmens dann auch an diesen Zahlen. Also wie sieht der Funnel aus? Ja, wie viele, wenn wir uns den Kundenakquisitionsfunnel anschauen, dann sehen wir an unterschiedlichen Stufen, wo die Kunden irgendwie, wo es nicht weitergeht und dann findet man heraus, was liegt dahinter. Also da finde ich es total spannend zu sehen, wie Zahlen sozusagen die Wirklichkeit abbilden und man, wenn man in die Zahlen guckt, Probleme rausfinden kann. Mhm. Also ich finde, da sind Zahlen tatsächlich eher spannend. Andere Seite, wo wir zum Beispiel viel mit Zahlen tatsächlich arbeiten, weil wir auch datengetriebene Entscheidungen treffen wollen, ist in unserem Personalbereich. Ja, wir fragen alle Mitarbeiter einmal im Monat, wie es ihnen bei Billy gefällt und welche. Und da gibt es so einen relativ umfassenden Fragebogen und da bekommt man dann sehr klare Zahlen zu. Da seid ihr top und da seid ihr nicht so gut. Ja, und das ist natürlich auch wichtig. Wenn man 130 Leute hat, kann man nicht jeden fragen und man kann sich auch nicht auf seinen Gefühl verlassen, wie, ich glaube, in dem Bereich sind wir eigentlich ziemlich gut. Ja, nee. Mhm. Frag die Leute, schau dir die Zahlen an und arbeite mit diesen Zahlen und sag dir, da wollen wir verbessern oder da sind unsere Stärken, das können wir noch ausbauen. Also da finde ich, ist es tatsächlich so, dass solche Zahlen total helfen und das wahrscheinlich im juristischen Bereich oder zu meiner Anwaltszeit kann ich mich nicht daran erinnern, dass sowas
Das glaube ich auch
angeschaut
nicht.
Wurde.
Ich würde natürlich dir total zustimmen. Ich finde auch, dass diese datengetriebene Evidenz extrem spannend ist und dass wir davon viel mehr auch als Juristinnen und Juristen bräuchten, um uns eben nicht nur auf Gefühle verlassen zu können. Trotzdem würde ich sagen, dass man es halt nicht lernt. Man lernt es dann doch erst im Unternehmen selber und wahrscheinlich in den Unternehmen sogar noch mehr als in anderen juristischen Bereichen.
Das denke ich auch, aber da würde ich sagen, davon muss keine Angst haben. Ja, also das ist jetzt nicht so kompliziert. Also das.
Ja, ja. Jetzt wird ja Billy, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wir haben es glaube ich auch schon mehrmals erwähnt, als sogenanntes Fintech bezeichnet. Mhm. Jetzt werden vielleicht einige, die den Podcast hören, schon mal von LegalTech gehört haben, viele sicherlich auch schon von Fintech. Kannst du aber vielleicht mal in eigenen Worten erklären, was macht denn ein Fintech zu einem Fintech und nicht einfach zu einem Zahlungsdienstleister?
Durch die letzten kleinen Anhänge wurde das eine schwierige Frage. Ja,
also oh, das
wahrscheinlich
freut mich.
Sind die meisten Zahlungsdienstleister, wenn sie, oder fangen wir mal von der einen Seite an. Ja, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, gibt LegalTech, InsurTech, HealthTech. Ja, das bezeichnet eigentlich so ein bisschen die Bereiche, ja, ob man sich jetzt mit Gesundheitsthemen beschäftigen möchte, ob man Versicherungen vertreiben möchte. Bei Fintech geht es tatsächlich darum, dass es um Zahlungsdienstleistungen geht. Insofern sind viele Zahlungsdienstleister, können auch Fintech sein. So, das heißt also, der große Bereich Dienstleistung ist im Bereich Finanzen. Und da gibt es auch ganz weit zwischen Zahlungsdienstleister und Trading-Apps, Hypotheken, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Ja, das ist ein sehr weiter Bereich. Der zweite Teil Tech, der trennt uns so ein bisschen von den Banken oder den Geschäften, die es schon seit 200 Jahren in dem Bereich gibt. Mhm. Aufgrund von Technologie heute ist es möglich, ein Bankkonto online abzuschließen. Ja, wahrscheinlich habt ihr das alle schon mal gemacht. Vor 10 Jahren war das noch nicht gang und gäbe, dass man mal eben so bei N26 und rein online ein Konto eröffnet, sondern da geht man in die Filiale. Ja, und das ist dieser Tech-Bereich, dass man sagt, wir benutzen die neuen Technologien, die es gibt, wir benutzen die unterschiedlichen Daten, auf die man Zugriff haben kann und können dadurch neue Arten von Dienstleistungen schaffen. Und das ist dieser Teil, wir setzen uns ab von denjenigen, die das schon lange gemacht haben und nutzen andere Möglichkeiten.
Sehr spannend. Das Thema Daten, das hast du jetzt auch gerade angesprochen und auch das, was daran so interessant ist. Wenn du sagst, wir nutzen Daten, um Dienstleistungen anzubieten, was meinst du damit konkret? Was kann man sich darunter vorstellen?
Darunter kann man sich vorstellen, wenn ein Kunde sich bei uns anmelden möchte, dann wird er, wenn er das Gleiche bei einer Bank macht, dann wird er gefragt, könntest du bitte folgende Daten alle an uns schicken? Wir hingegen gehen zu Drittanbieter und kümmern uns um diese Daten selber. Ja, das ist zum Beispiel ein Teil, wie man es viel, viel kundenfreundlicher und schneller machen kann. Auf der anderen Seite, darüber haben wir auch gerade gesprochen, kann man auch Daten nutzen, um zu schauen, ob es vielleicht eine betrügerische Transaktion sein könnte. Mhm. Es gibt so Transaktionsverhalten, ja, man kann an unterschiedlichen Arten, dass ein Verbraucher, wie gesagt, 10 iPhones bestellt, ist relativ häufig so, dass das ein Betrugsfall ist. Und da könnte man dann als Unternehmen sagen, dass gehen wir jetzt nicht sofort frei, sondern überprüfen das halt an anderen Methoden zum Beispiel nochmal. Das sind solche Sachen. Dann kann man zum Beispiel aufgrund der PSD2 und diesen ganzen Open Banking Regeln, kann man heutzutage europaweit Banktransaktionsdaten nutzen und dadurch vor allem kleinen Unternehmen viel besser auf sie zugeschnittene Dienstleistungen anbieten, als man das vorher konnte. Ja, insofern sagt man, das Unternehmen gibt jemandem wie Billy seine Transaktionsdaten, also letztendlich seine Bankkontodaten. Und daraus sagt jetzt, kann jetzt Billy auf einmal sagen, ja, wir können dich zum Factoring zulassen. Du kannst bei uns Factoring machen. Ja, und dadurch erreichen einige Finanzdienstleistungen kleine Unternehmen und auch Verbraucher, die es früher einfach gar nicht für die gab, weil es viel zu aufwendig gewesen wäre, wenn jede Bank irgendwie so einen relativ aufwendigen Onboarding-Prozess gemacht hätte und sich das alles erstmal hätte ausdrucken und geben lassen müssen, wie es im Zweifel früher war.
Also auch diese ganzen Überprüfungen, die stattfinden müssen, um erkennen zu können, ob man eine bestimmte Leistung wie Factoring jetzt zum Beispiel anbieten kann, das geht mittlerweile viel einfacher. Das heißt, man kann auch aus Daten, die frei verfügbar sind oder die man sich eben über verschiedene Anbieter zusammensucht, etwas ablesen, was dann zu neuen Diensten führen kann. Ja, das ist natürlich ziemlich cool. Das ist ja sozusagen dieser datengetriebene Bereich. Würdest du sagen, dass das auch den Tech-Part ausmacht oder gibt es da noch weitere Sachen? Was macht Fintech zu einem Tech-Unternehmen.
Ja, Alicia, da würde ich dir zustimmen. Es ist auf jeden Fall diese Daten. Und auf der anderen Seite ist es auch, wenn wir die Produkte entwickeln, glaube ich, wirklich so, heutzutage nennt man das ja Customer Centricity, ja, sich wirklich zu überlegen, dass es angenehm ist und Spaß macht, Finanzprodukte zu benutzen. Weil man tatsächlich ja sehen kann, eigentlich ist es ja gut, wenn viele Leute Finanzprodukte benutzen. Ja, jemand, der sich mit seinen Finanzen auskennt, das viel benutzt, kann im Zweifel eher sparen. Ja, das sind eigentlich sehr positive Sachen, dass wir kleinen Unternehmer und Verbrauchern die Möglichkeit geben, Finanzprodukte zu benutzen. Allerdings wissen wir auch alle selber, dass es richtig nervt, wenn man sich erstmal irgendwie 20 Minuten irgendwo anmelden muss. Und da sehen wir, dass zwei Beispiele. Ein Beispiel aus dem Fintech-Bereich, Trade Republic. Auf einmal benutzen so viele Leute Trade Republic und traden selber und bauen sich Vermögen auf.
Kannst du einmal kurz erklären, was Trade Republic macht?
Ja, klar. Trade Republic ist ein Unternehmen, was, glaube ich, auch vor 4 Jahren in Berlin gegründet wurde. Und die sind so ein Online-Trader. Ja, das heißt, man kann sehr, sehr einfach Aktien kaufen und verkaufen über deren Plattform. Es war im letzten Jahr über Corona, war das ein ziemlicher Hype, weil viele Leute endlich mal Zeit hatten, sich um solche Sachen zu kümmern. Mhm. Und dann gab es natürlich diese ganze Robin Hood und GameStop-Episode, wo wir gesehen haben, wie ja der kleine Trader gegen die großen, ja, das war ja total aufregend, das zu sehen und hat natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Also da ist es wirklich so, dass auf einmal viel mehr Leute sich mit Vermögensentwicklung oder Aufbau auseinandersetzen. Und anderes Unternehmen, auch zum Beispiel Taxfix, ja, die vereinfachen einfach Steuererklärung. Ja, da gibt es auch noch ein paar andere, mir fällt jetzt gerade Taxfix ein, aber die sagen, ganz viele Arbeitnehmer geben keine Steuererklärung ab und lassen sehr viel Geld liegen. Und das vereinfachen wir mit ein paar Klicks. Angenehmer User Experience, ja, ich verstehe, was ich da tue, es wird mir einfach gemacht. Damit ermöglichen die vielen Leuten auch an Geld zu kommen und das einfach nicht mehr so als totale Nuisance zu empfinden.
Ja, absolut. Würde ich dir auch zustimmen. Natürlich kennen wir als Juristinnen das sehr gut, wie schwer generell rechtliche Themen sein können, wo ja dann auch immer die Frage ist, wie kann man da den Zugang zum Recht auch verbessern? Und im Grunde genommen macht ihr ja das Gleiche mit Zugang zu Finanzthemen, die eben auch nicht so besonders eingänglich sind. Und als du Steuererklärung gesagt hast, habe ich auch direkt gedacht, oh Gott, das muss ich auch noch machen. Also das sind ja auch so Sachen, die man ganz gerne liegen lässt, ne? Ja. Und wenn man das jetzt ein bisschen kundenfreundlicher gestalten kann, hat das auf jeden Fall einen riesigen Mehrwert. Ist es das, was dich auch an diesem Bereich so sehr reizt? Oder was ist es?
Ja, das ist total, was mich reizt. Ja, man macht da was Neues. Das finde ich schon mal total spannend. Oder beziehungsweise, also man transferiert Sachen, die es schon immer gab. Also es haben schon immer Leute gezahlt. Ja, ganz früher.
Das älteste Gewerbe der Welt. Es wurde gezahlt.
Ja, also, oder genau. Also, Zahlen gehörte schon immer dazu. Und bis vor 10 Jahren hat man sich fast keine Gedanken darüber gemacht, dass man eigentlich bar zahlt, außer an der Tankstelle mit Kreditkarte. Ich glaube, das waren so die Sachen. Und das hat sich enorm geändert. Und es ist trotzdem eine Sache, die wir jeden Tag tun und die eigentlich einem nur auffällt, wenn sie anfängt zu nerven. Ja, weiß ich nicht. Du musst mal Geld ins Ausland überweisen oder du willst irgendwie eine große Summe überweisen und es funktioniert nicht. Oder du möchtest ein paar Sachen im Internet über eBay verkaufen. Also auch da fängt es dann so langsam an. Und es ist total wichtig. Und in unserer Welt, wo es so darum geht, dass man ja halt viel mehr jetzt mittlerweile online kauft und verkauft, ist es einfach wichtig, dass da gute Lösungen für zu bauen. Also und das finde ich unheimlich spannend. Und auf der anderen Seite finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend, ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen und da auch die Probleme zu lösen, wie sie kommen, ja, über die Strategie sich Gedanken zu machen, zu schauen, wo geht das Unternehmen hin. Also auch das ist ein weiterer Teil, den ich unheimlich spannend finde.
Auch das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Also generell scheint die Finanzbranche in dem Transformationsprozess zu sein, in dem natürlich auch die Rechtsbranche sich befindet und in dem ja ehrlicherweise eigentlich alle sich befinden, weil wir halt irgendwie eine digitale Transformation durchleben. Und in diesem Transformationsprozess dann auch noch selber zu gründen, das ist wahnsinnig spannend, oder?
Ja, das hast du gut ausgedrückt.
Ja. Dann muss ich mir eigentlich fast die nächste Frage schon sparen. Also ich stelle sie trotzdem. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal als Anwältin zu arbeiten?
In den nächsten 5 Jahren nicht. Man soll ja nie sagen. Ich glaube auch, dass da total spannende Transformationen passieren innerhalb von Kanzleien. Ich hatte jetzt letztens die erste Kanzlei, die mir eine Mandatsvereinbarung mit DocuSign senden konnte. Da habe ich schon mal gesagt, Thumbs up, ja.
Das war die erste Kanzlei.
Ich frage es immer, aber die meisten sagen, nee, sorry, wir haben kein DocuSign. Aber auch da, glaube ich, gibt es ganz, ganz spannende Entwicklungen. Und also das ist, glaube ich, wenn man da eine interessante Nische gefunden hat und mit seinen Mandanten viel zusammenarbeiten kann, kann das auch großen Spaß machen. Ich arbeite halt noch lieber noch näher an meinen Mandanten, sozusagen meinen Kollegen zusammen und verstehe noch mehr, wie das Produkt ist und bin natürlich auch mit vollem Herzen dabei, ob das erfolgreich wird oder unerfolgreich ist. Ja, das hat man ja auch viel ungefilterter, wenn man das Unternehmen mitgründet, als wenn man nur die Anwältin von, also nur, wenn man das sozusagen einen Schritt weiter weg berät. Also da
ja, es hat eine ganz andere Rolle, die man da hat. Ne? Man ist dann halt in einer beratenden, eher außenstehenden Position und das muss man eben auch wollen.
Ja,
sprechen wir nochmal über Billy, wo wir ja hier auch in eurem schönen Office sitzen können. Und ich kann sagen, also wenn Billy als kleines Unternehmen angefangen hat, jetzt sitzen wir definitiv in einem Büro, wo schon einige mehr Leute Platz finden und man schaut quasi über die Stadt. Das muss ja schon mal ein tolles Gefühl sein. Außerdem habt ihr gerade einen ganz großen Schritt gemacht. Was habt ihr gemacht? Erklär doch mal.
Ja, also wir haben jetzt gerade unsere Series C geraced, ja, das ist schon wieder so schönes Startup-Deutsch.
Ja, das musst du bitte erklären.
Series C geraced, ja, also in Startups ist es häufig so, wenn die Venture Capital finanziert sind, also wenn man Geldgeber sucht, dann ist es häufig so, dass man sogenannte Runden raced. Es geht meistens los mit der Seed-Runde, dann gibt es eine Series A, Series B, Series D, Series E und dann irgendwann, wenn es gut läuft, geht man an die Börse und immer im Rahmen dieser Runden macht man eine Kapitalerhöhung, neue Investoren geben Geld und man erklärt für die Investoren quasi vorher, warum man dieses Geld möchte und was man mit dem Geld in den nächsten ein, zwei Jahren machen möchte. Mhm. Dann ist es eigentlich so ein bisschen so erwartet, dass sozusagen der Wert des Unternehmens sich enorm steigert und dann kann man sozusagen die nächste Runde raisen, wenn das Geld dann irgendwann alle ist, ja. Und wir haben gerade.
Also wenn man jetzt irgendwie gar nicht erfolgreich gewesen ist nach der Seed-Runde, also
dann gibt's keine
die Samen haben nicht gefruchtet, dann gibt's auch keine A-Runde.
Dann gibt's keine A-Runde, genau. Und wir haben jetzt gerade sehr, sehr erfolgreich die Series C geraced, haben es geschafft, sozusagen den Unternehmenswert zwischen Series B, die im Juni 2019 war, und jetzt fast zu vervierfachen. Wir sind jetzt 640 Millionen US-Dollar wert, ja, ich sage immer zwei Drittel Einhorn.
Ja. Auch das bitte einmal kurz erläutern, den Startup-Begriff Einhorn.
Ah ja, genau. Man sagt, dass man ein Unicorn oder ein Einhorn ist, sobald ein Startup 100 Millionen US-Dollar wert ist. Und dieser Wert wird sich immer tatsächlich an diesen Runden bemessen, weil, und der ist jetzt nicht so total aus der Luft gegriffen und über den Daumen gepeilt, sondern man kann sehr klar sagen, die neuen Investoren investieren zu diesem neuen Preis. Ja, dadurch ist es eine Bewertung, die ja genau vom Markt sozusagen ermittelt wurde. Und diese Schallgrenze ist ein bisschen eine Milliarde oder $1 billion, $1 billion Company, und dann ist man ein Einhorn. Und ja, wir bei Billy sind gerade super stolz drauf, dass wir schon zwei Drittel Einhorn sind.
Zwei Drittel Einhorn, ja.
Obwohl sich hier natürlich die Frage stellt.
Macht auch ein schönes Bild.
Was ist das dann? Aber wie? Hat es zwei Hörner oder gar keins? Oder ist es ein Pferd? Ich weiß, also das müssen wir.
Es ist ein Pferd mit einer dicken Beule am Kopf, ja, würde ich sagen.
Vielleicht ein Nashorn, weil es auch so selten ist wie ein Einhorn. Das müssen wir noch so ein bisschen überlegen und uns in diesem neuen Status zurechtfinden.
Ja, sehr, sehr cool. Also ihr habt jetzt gerade diese Finanzierungsrunde abgeschlossen und ihr habt, glaube ich, auch mit Klarna, von denen du schon erzählt hast, eine Kooperation. Das ist aber jetzt nicht ganz neu, oder?
Ich würde sagen, zwei Wochen alt. Also das andere ist jetzt
ja, also das ist sozusagen in deinem Newsfeed ist das schon nach hinten gerutscht. Genau, für alle anderen ist es vielleicht immer noch News.
Ich find's auch noch total neu. Genau. Einer der Punkte, und das, wenn man jetzt nochmal überlegt, wie ist es mit dieser Funding Round da, ist es schon so, dass man sagt, hey, so lief unser Business die letzten zwei Jahre, wir sind sehr schön gewachsen, wir möchten jetzt gerne Geld einsammeln und wir haben ja auch letztendlich 100 Millionen Dollar eingesammelt, aber wofür? Und hier konnten wir sehr klar sagen, weil wir jetzt mit Klarna zusammen unsere Partnerschaft internationalisieren und international ausrollen wollen. Klarna macht ja dieses ganze Zahlung im Internet, aber dann auch Zahlungsdienste anbieten für die Käufer, perfekt auf Verbraucher zugeschnitten. Ja, die haben auch so eine Brand, ich weiß nicht, wenn man die kennt, also Snoop Dogg ist da irgendwie involviert und ansonsten sind es irgendwie so langhaarige Afghanenhunde und alles ist wirklich cool und deren alles ist so plüschig, pink und laut und das, der Jingle ist alles so smooth mit 1000 O's und so. Also das ist schon eine Marke, die sich ganz klar an Verbraucher richtet. Die sagen auch, wir sind eine Shopping-Plattform und wir sind aber auch eine Plattform, die den Verbrauchern alle möglichen Zahlungsdienste darum gibt. Die sagen sehr bewusst, für Kunden, die Unternehmen sind, sind wir nicht die Richtigen. Ja? Mhm. Und da haben sie jemanden gesucht, mit denen sie sagen können, das ist ein Partner, den können wir auch unseren Kunden empfehlen, mit denen zu arbeiten. Und da arbeiten wir jetzt an dieser Partnerschaft, die soll im Januar in Deutschland live gehen, sodass in Deutschland alle deutschen Klarna-Merchants ab dann auch Billy benutzen können für ihren B2B-Checkout, ja, also für ihren Online-Shop, der sich an Unternehmenskunden richtet. Und dann gehen wir nächstes Jahr noch nach Schweden, Finnland, Norwegen, glaube ich. Das ist so der Rollout-Plan. Und das ist natürlich auch sehr spannend, dass wir jetzt das Produkt, was sich in Deutschland sehr gut angelaufen ist, auch im nächsten Jahr internationalisieren werden.
Ja, das beantwortet fast schon meine nächste Frage, nämlich was der nächste große Schritt bei euch ist. Das hast du jetzt schon gesagt, Internationalisierung. Dann vielleicht eher eine Frage, die an dich gerichtet ist. Wie bereitest du dich denn darauf vor?
Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Wie bereite ich mich darauf vor? Also ich überlege mir jetzt ganz konkret, was heißt das für mein Team? Was müssen wir machen? Wie ist genau auch aus der rechtlichen Sicht die Klarna-Partnerschaft aufgesetzt? Klarna ist ja auch eine Bank, die haben auch einige Anforderungen. Was bedeutet das für unsere Compliance-Teams? Was bedeutet aber auch ein internationaler Rollout für das Legal-Teams? Weil es kann sehr gut sein, dass wir da eine Gesellschaft gründen, eventuell nicht. Und solche Themen überlegen wir eigentlich jetzt schon und überlegen dann, wie wir das alles so aufsetzen, dass wir das dann irgendwie in Zeit delivern können. Ja, das sind, glaube ich, die Themen, wie wir uns darauf vorbereiten. Das macht eigentlich viel Arbeit und viel Spaß.
Hast du auch so eine persönliche Routine schon entwickelt? Stehst du irgendwie morgens auf und sagst so ein paar Glaubenssätze auf oder machst du Yoga? Wie hält man vielleicht auch diesen Druck aus, der ja damit auch einhergeht?
Ich glaube, eine der wichtigen Sachen, ich glaube, immer, es ist, passiert fast nie, dass ich Mittagessen ausfallen lasse. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich mache viel Sport, wobei ich sage, da gibt es irgendwie eigentlich keine Routine, sondern da ist eher so, mach irgendwie 30 Minuten Sport jeden Tag oder jeden zweiten Tag, ist viel besser, also als so große Routinen. Also früher hatte ich Routinen und dann habe ich ein Kind bekommen und dann ist das wichtiger als die Routine.
Okay, liebe Alga, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und es ist kurz vor 12, das heißt, du musst in die Mittagspause. Ich bedanke mich für die spannenden Einblicke hier aus Berlin, aus der Fintech-Welt, aus dem Rocket Tower. Mehr mittendrin geht eigentlich nicht. Und natürlich wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei dem nächsten großen Schritt von Billy.
Vielen Dank.
Das war Alga Senftleben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.